Hallo und herzlich willkommen zu Folge 75 von Ready for Review. Aufgenommen am 19. August, richtig spät, es ist 20.49 Uhr und heute ist nicht die Sandra dabei. Heute haben wir jemand anderen dabei, der kann aber auch Kernel kompilieren, hoffe ich zumindest. Hallo Christian.
Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
Ja, jetzt wundert ihr euch, wo ist denn die Sandra? Ja. Übrigens, hallo Sandra, die weiß nämlich nichts von dem Spaß hier.
So ja. Schnell wird man ausgetauscht und ersetzt, Sandra. So schnell kann es gehen.
nee, keine Angst. Das würde ich mich nicht trauen, aber das würde ich auch nicht wollen. Ja, Motivation war eigentlich eine ganz blöde. Als die Sandra und ich die letzte Folge aufgenommen haben, dachte ich, wir haben noch eine Folge vor ihrem Urlaub. Pustekuchen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt, ne? Und dann habe ich dem Christian geschrieben und habe gesagt, hey, ich brauche mal hier einen Co-Host. Und dann hat er dankenswerterweise zugesagt. Und von daher ist heute so ein ganz kleines Ready-for-Review-Special mit dem Christian. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Also, habe mich sehr gefreut und bin natürlich auch sehr gerne Urlaubsvertretung. Und Sandra hat sich ihren Urlaub natürlich redlich verdient, von daher.
Wir wünschen da auch noch viel Spaß. Christian, du warst ja schon bei unserer Weihnachtsfolge dabei. Trotzdem könnte es sein, dass es Hörerinnen oder Hörer gibt, die mit dir noch nichts anfangen können, außer dass du regelmäßig in den Folgen gegrüßt wirst, da du unser zertifizierter
Kontaktformulartester.
Ganz genau. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Sehr gern. Ja, ich bin Christian, 35 Jahre alt, ITler, als Trainer und Berater unterwegs, kann man glaube ich sagen. Ja, und ansonsten ein Mensch, der sich sehr gerne mit Technik beschäftigt. Also ich habe einen Hang dazu, ja, übermäßig viel alte Hardware zu sammeln. Gehe ansonsten gerne auf Konferenzen, beschäftige mich so mit Themen rund um Linux und Automatisierung. Also all das, was einem so ein bisschen mehr Zeit im Alltag verschafft, damit man nicht auf irgendwelche langweiligen Prozesse gucken muss und dann lieber Katzenbilder oder Memes gucken kann. Das sind alle so Dinge, die ich sehr gerne anwende. Ja, ich glaube, das ist so in aller Kürze das, was mich so fachlich umtreibt. Und ansonsten spreche ich auch häufiger mal in anderen Podcasts, also drei Formate, wo ich mit involviert bin. Einmal das ThinkPad-Museum, wo es um Hardware geht, dann einmal den Urlaub im Userspace-Podcast, wo es um Linux- und Open-Source-Themen geht. Und dann gibt es ja auch noch Faxinformatica, wo ich auch Teil des Quintetts bin. Ja, und also wir haben uns ja auch im Prinzip über Social Media kennengelernt und so eine Podcast-Freundschaft aufgebaut. Auch genau. Noch mit dem Philipp von Klick-Klack-Hack und auch noch mit Frank und Hannes von Telebrust. Ich finde, das ist immer so eine schöne Ecke, wie wir uns eigentlich alle kennengelernt haben.
Ja, das ist das Schöne am Internet, ne? Dass man irgendwie in so einem Netz landet und auf einmal ist man dabei und wird in Folgen eingeladen. Und das ist wirklich immer sehr flauschig und sehr, sehr nett. Also das muss ich auch sagen, das ist so eine von den ganz schönen Seiten von Ready for Review. Und ja, umso schöner, dass du schon zum zweiten Mal dabei bist. Also haben wir es beim ersten Mal gar nicht so schlimm gemacht, ja?
Ich freue mich, jedes Mal bei euch zu sein.
Sehr schön. Ich habe diesmal auch keinen Quiz vorbereitet.
Das war sehr, sehr lustig das letzte Mal. Also wäre ich jetzt auch nicht böse gewesen, wenn du eins vorbereitet hättest.
Nächstes Mal wieder, ne? Also dann mal schauen, was wir dann machen. Wir machen heute eine ganz normale Ready-for-Review-Folge, haben wir gesagt. Und das fängt immer damit an, dass wir über unsere Woche sprechen. Und ja, Christian, da würde ich dir den Vortritt lassen. Was hast du denn diese Woche so Spannendes erlebt?
Ja, also ich bin direkt aus dem Urlaub zurückgekommen und habe gleich erstmal einen riesigen Berg an To-Dos gehabt, wie das ja immer so ist, wenn man Urlaub macht. Also ich finde, man merkt auch, es ist ein Unterschied, ob du eine Woche weg bist oder ob du drei Wochen weg bist, desto schlimmer ist es dann. Aber klingt jetzt despektierlicher, als es eigentlich ist. Ich meine, man macht die Dinge ja auch gerne. Ja, von daher, ich habe mich viel wieder mit Automatisierung beschäftigt. Patch-Management ist auch so ein Thema. Ich glaube, da hatten wir uns auch mal drüber ausgetauscht. Wenn man so ein Zoo an Linux-Systemen hat in einem Rechenzentrum, die willst du ja nicht alle manuell mit Mausklicks schon mal gar nicht, aber du willst auch nicht auf jedem Server eine SSH-Konsole aufmachen und da Yum-Update tippen. Da gibt's Softwareprodukte für. Und eins davon ist Uyuni. Das ist so ein Open-Source-Projekt, wo ich auch immer mal wieder mitwirke. Da kenne ich auch die Leute so ein bisschen dahinter. Und das habe ich auch selbst als Admin in meinem ersten Job damals benutzt. Und da habe ich mal angefangen, eine Ansible-Collection zu programmieren. Weil ist ja schön, dass man so eine Web-GUI hat, wo man dann Patches auf 100 Server installieren kann, aber die Menschen wollen ja eigentlich, dass das alles immer automatisch passiert und ja, da ist ja Ansible so ein Werkzeug, das man da gerne einsetzt und ja, da habe ich ein paar neue Features eingebaut, ein paar Ideen, die mir gekommen sind und hatte da so einen Tag, wo ich mal so 4-5 Stunden parallel noch so ein bisschen Kapazität hatte und das hat Laune gemacht, einfach mal so ein paar API-Calls runter zu programmieren in Python-Code. Das macht schon Spaß. Ist ja auch eine Sprache, mit der du dich jetzt ja auch gerade beschäftigst.
Ich werde jetzt zum Experten, ganz langsam, aber sicher, ja.
Ja, von daher, dann kennst du es. Ich finde, Python ist eine schöne Sprache, weil der Syntax ist verständlich und die Sprache nötigt dich dazu, den Code ordentlich zu formatieren. Also du wirst genötigt, den Code halt schön zu schreiben, sonst läuft er halt nicht. Und das finde ich, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man es gleich richtig macht.
Das sehe ich, also also ich habe eine wirklich tiefe Liebe zu Python, das kann ich gar nicht anders sagen, weil ich habe das damals an der Uni gemacht, habe ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, und da waren alle Projekte, die ich irgendwie so nebenbei gemacht habe, habe ich mit Python gemacht, habe ich mir irgendwann beigebracht, und ich fand das immer so austragsstark. Und ich sag mal, die Anforderungen an meine Entwicklungsumgebung und an meinen Code waren nicht die höchsten an der Universität, das kann man, glaube ich, so sagen. Das hat sich inzwischen geändert, aber im aktuellen Projekt ist da ein bisschen Bedarf und dann habe ich gesagt, ja gut, gib mir ein bisschen Einarbeitungszeit und dann geht das schon. Und das ist schön. Also es gibt immer noch gute Libraries und mit wenigen Zeilen Code kannst du sehr viel ausdrücken. Man muss ein bisschen aufpassen, man kann auch sehr unleserlichen Code in eine Zeile schreiben, ne? Ja. Lalala, if not und keine Ahnung was, ne? Das wird dann irgendwann schwierig zu verstehen. Aber ja, und es lädt ein, sehr kompakt sich auszudrücken. Ich finde, das ist definitiv eine schöne Sprache, ja.
Finde ich auch. Ich finde das auch so interessant, wenn man dann irgendwo eine Lösung gefunden hat für ein Problem und man sich dann mal mit anderen Leuten austauscht, wie sie das wohl machen würden. Ich meine, es gibt ja Tools, statische Code-Analyse, Code-Formatter und so, das ist ja, glaube ich, bekannt. Und dann kommen dann so Leute, die das halt schon seit Jahren machen und gucken dann so drauf und meinen so, naja, es gibt aber noch einen Pythonic Way, wie man das tun kann. Und dann, und dann schreiben sie dir so eine unleserliche List-Comprehension hin und ist halt schneller, aber ja, hast halt einen Knoten im Hirn dafür.
Ja, ich mag ja gut lesbaren Code. Also das heißt ja nicht, dass ich immer zu viel schreiben muss. Manchmal kann man ja auch noch mal eine Zeile Dokumentation drüber schreiben, wenn es jetzt so abgefahren sein muss. Ich finde immer, da sind so viele Tools noch dazwischen, bevor der Code ausgeführt wird. Da ist immer ein Compiler dazwischen, ne? Mindestens einer. Bei JavaScript ist ja vielleicht auch noch ein zweiter dabei.
Ja.
Und dann finde ich diese Performance-Optimierungen nicht total überflüssig, weil du kannst jetzt auch nicht alles schreiben, aber sehr viel wird vom Compiler schon gemacht. Und das heißt, vielleicht musst du nicht immer den super effektiven Weg schreiben, ne? Sondern die Lesbarkeit kann, ich sag mal, zumindest anteilig drin berücksichtigt werden.
Das stimmt. Ich habe jetzt auch gerade die Woche, habe ich Code von mir angeguckt, den ich vor 8, 9 Jahren geschrieben habe, den ich jetzt dann halt nochmal updaten muss, weil ich den dann doch wieder brauche. Ich habe so ein Projekt gehabt, das ich sogar schon fast auf GitHub archiviert hätte. Und das war halt noch Python 2 Code. Und dann habe ich diesen Code gesehen, den ich vor 8, 9 Jahren geschrieben habe und dachte mir, holy moly, okay, lass uns das mal anzünden und neu machen.
Ich habe ja für fast 20 Jahre, jetzt inzwischen nicht mehr, letztes Jahr war es vorbei, eine Codebase gepflegt, die ich in PHP geschrieben habe.
Wow, okay.
Ich war nie ein großer PHP-Entwickler. Ja, aber das war fast 20 Jahre im Einsatz. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, so lange was am Laufen zu halten. Ich glaube, ich habe alles irgendwann überarbeitet und neu geschrieben. Weil es kamen immer mal wieder kleine Features dazu und dann hast du gesagt, ja komm hier, ich muss mal was ordentlich machen oder aufräumen. Und deshalb habe ich da immer wieder drüber iteriert oder ohne neue PHP-Version. Was soll schon schief gehen? Aktualisiere ich mal. Ja, das Wochenende ist dahin. Ja.
Ja.
Und trotzdem war es irgendwie was Schönes. Ne? Und ich glaube, wenn man hat ja schon so eine gewisse Beziehung zu seinem Code. Ne? Du schreibst da was und du schreibst ja nicht, das Zeit rein investiert, das nachgedacht. Also da ist eine Emotionalität dahinter. Ich glaube, die ist normal und auch gut, deshalb können wir ja stolz sein, auch wenn wir was vor 10, 20 Jahren geschrieben haben. Wir müssen aber auch immer lernen, diese Emotionalität so ein bisschen rauszuklammern, ne? Also dieses, oh, vielleicht ist die andere Variante doch besser und, oh ja, nehmen wir nochmal das vom anderen und löschen meinen Code besser ganz schnell.
Ja. Also auch mal so ein Projekt weglegen, ne? Also ich habe auch schon über ein paar Jahre ein Projekt geschrieben und habe dann festgestellt, naja, okay, es gibt halt einfach elegantere Wege, das jetzt zu machen. Und ich finde, da muss man dann halt auch einfach reif genug sein, zu sagen, okay, das war cool, es hat Spaß gemacht und Leuten hat es auch gefallen, aber es gibt einen besseren Weg und ich benutze jetzt eine Bibliothek, die wird von anderen Leuten maintained, da muss ich das nicht selbst machen und so weiter. Gibt es ja immer logische Argumente. Ja, und das unterscheidet einen dann halt auch von Leuten, die nicht loslassen können und dann vielleicht irgendwann auch andere Menschen blockieren. Aber 20 Jahre ist eine Hausnummer, da kannst du echt stolz drauf sein.
Ja, war jetzt nur PHP und
auch das ist komplex.
Ja, vor allem, als ich angefangen habe, gab es, glaube ich, doch Klassen gab es, glaube ich, schon. Bin mir gar nicht sicher, wie ich das am Anfang strukturiert hatte. Es ist, ja. Ich habe den noch, der ist in einem privaten Repository bei GitHub. Ich habe mich nie getraut, das zu veröffentlichen. Ich werde das auch nicht veröffentlichen. Aber da hat damals, mein Vater hat jetzt wirklich sehr lange damit produktiv gearbeitet. Das war sein CRM. Da wurde alles abgewickelt drüber und seine Prozesse waren drin. Und ja, irgendwie ist das auch cool, so ein Projekt zu haben, wo du immer wieder hingehen kannst und wieder was verbessern kannst. Von daher, ja. Genau, aber du warst ja auch nicht nur fleißig, doch du warst überall nur fleißig, aber du warst nicht nur am Arbeiten, du warst auch noch unterwegs am Wochenende, ne?
Richtig, genau. Es war wieder die Frostcon, die Free and Open Source Software Conference, und die hatten sogar 20-jähriges Jubiläum. Und das ist für mich halt eine ganz besondere Konferenz, weil das war die erste Konferenz, auf der ich war. Also ich habe damals 2012, als ich so Anfang 20 war, haben zwei Freunde mich da mal hinentführt und meinen so, hier, das ist eine kostenlose Konferenz, beziehungsweise damals hat sie noch symbolischen Eintritt gekostet. Und da geht's halt einfach ein ganzes Wochenende lang nur um Open-Source-Themen. Ja, und das ist halt eben die Frostcon, Räumlichkeiten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und ja, deswegen fahre ich da eigentlich jedes Jahr hin. Also seit 2012 bin ich da immer, seit 2014 versuche ich auch selbst immer mit Vorträgen dazu beizusteuern. Also war dann auch das erste Mal damals 2014 für mich, und seitdem ist das auch so ein bisschen meine Art, was zurückzugeben. Ich bin jetzt eher so ein mittellausiger Programmierer, also ich glaube, es profitieren nicht alle von, wenn ich Code auf GitHub pushe. Aber contributen heißt ja auch, du gehst auf ein Meetup, zeigst was, oder du gehst auf eine Konferenz und sprichst über Dinge, die dich interessieren, versuchst Wissen zu transferieren. Ja, und ja, genau. Das macht jedes Mal wieder Spaß. Das war jetzt das 20. Mal, dass es stattgefunden hat. Und deswegen war auch relativ viel los und es gab auch echt ein sehr spannendes Vortragsprogramm. Und Highlight war ja natürlich die Keynote von Daniel Stenberg vom Curl-Projekt.
Ja, der kann stolz sein auf seinen Code. Ja, das
der,
ist.
Der hat so geile Folien, also der hat immer so ein, zwei Folien, wo er sich kurz vorstellt. Ja, also nicht, dass es notwendig wäre, ihn vorzustellen, aber dann steht dann halt so, ja, okay, er ist der Erfinder, Maintainer von Curl, und dann schreibt er so ein paar Facts, auf wie viel Betriebssystemen das so läuft. Und er hat so eine Folie und da steht dann so drauf, oder so ein Graph, Planeten, auf denen Curl ausgeführt wird, dann siehst du halt die Zahl 2. Ja. Weil natürlich auf dem Mars-Roboter auch Curl läuft. Und ich finde, das ist schon geil, wenn du weißt, du hast was gebaut, das halt sogar auf einem anderen Planeten ausgeführt wird. Das ist schon cool. Und ich finde, der ist dabei halt auch immer noch so auf Augenhöhe und so bodenständig. Ich weiß, Open-Source-EntwicklerInnen wollen diesen Celebrity-Status ja gar nicht haben. Also die nehmen sich nicht zu ernst in aller Regel, wenn man ein paar Ausnahmen mal halt mit rausnimmt. Aber es ist halt trotzdem, wenn du so einen Menschen vor dir hast, dann der halt einfach sowas geleistet hat, dann hat man halt automatisch einfach ein bisschen Ehrfurcht und ist, hat sehr viel Respekt und so. Und das ja lässt er so ein bisschen an sich abprallen auch, ja. Also der hat da ganz locker über so sein Thema geredet und hat schön gegen KI geschossen, ja. Also ist ja, ihr sprecht ja auch nicht mehr so über KI, was ich sehr begrüße. Und er hat halt das Problem, dass das Curl-Projekt, das wird ja zugespammt mit irgendwelchen KI-generierten Security-Reports, wo sich dann herausstellt, das ist halt nur herbei halluziniert, da ist überhaupt kein Issue. Ja. Hat er dann so gesagt, ja, da wird eine Funktion erwähnt und die gibt's gar nicht. Und darüber ärgern die sich natürlich, weil die investieren dann mehrere Stunden, weil es könnte ja auch ein authentischer Report sein und sie wollen das Thema Sicherheit natürlich auch ernst nehmen. Naja, das war auf jeden Fall extrem unterhaltsam, weil er dann natürlich auch mit vielen Memes gearbeitet hat. Und also die Aufzeichnung, das müssen wir mal in die Shownotes packen, die ganzen, also es ist ja auch alles schon wieder online, das C3VOC war ja auch wieder mit dabei und hat alles gestreamt und dann eben auch hochgeladen. Also das ist Comedy pur, wenn ihr mal so eine Stunde nebenbei euch ein bisschen unterhalten lassen wollt, dann kann man eben da sehr gut zuhören, ja.
Werde ich definitiv machen, also das klingt richtig gut, ja.
Ja.
Das ist auch so eine nette, tolle Community und ich glaube, man kann so viel machen, ohne Code zu contributen, ne? Und wenn es nur ist, du hast irgendwo was zum Laufen gebracht und blockst über die paar Zeilen oder machst ein Gist oder veröffentlichst diesen Code irgendwo. Du machst einen Podcast und sprichst über Sachen. Und wenn es doch nur hilft, dass einer, der vielleicht Open Source macht, das gerade hört und sagt, ach, wie schön, und das heitert mich gerade auf und deshalb bin ich jetzt produktiver, auch dann hast du ein bisschen was beigesteuert. So ist meine
Philosophie. Genau.
Ja.
Sehe ich genauso. Und selbst wenn du nur irgendwo einen Typo-Fix oder eine Übersetzung halt einfach ja, besser machst, weil du eine Sprache sprichst, die Hauptentwicklerin da nicht drauf hat, dann ist das ja auch schon ein sehr wertvoller Beitrag. Und das war auch so generell der Grundtenor während der Konferenz. Also es gab super viele Vorträge, ich glaube 100 Stück circa. Konnte mir auch lange nicht alle angucken, weil ich selbst auch einfach viel rumgesprungen bin und viele Leute gesehen habe, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und dann, ja, ich habe auch die Zeit genutzt und habe selbst ein paar Interviews geführt. Die veröffentlichen wir hoffentlich in spätestens 2 Wochen bei unserem Urlaub im User Space Podcast, weil ich dachte mir, 20 Jahre ist ja auch eine coole Gelegenheit, selbst auch mal Danke zu sagen, weil so eine Konferenz 20 Jahre lang zu planen, von der man dann profitiert, ist ja auch schön. Und Leute freuen sich bestimmt, wenn sie auch mal hören, was andere über ihre Konferenz denken. Das war auch schön, da habe ich mich auch mit ein paar befreundeten PodcasterInnen unterhalten. Also zum Beispiel konnte ich Andy und Wolfi vom Engineering-Kiosk konnte ich interviewen. Dann haben wir noch den Suchi-Van gehabt und den Dirk von Tilpot zum Beispiel. Also es wird, glaube ich, spannend. Man kann, glaube ich, mal reinhören. Und hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr schnell wieder rum. Es gibt samstagabends auch immer so ein Social-Event. Da war auch echt viel los. Und da waren auch echt viele Leute, die dann einfach auf Daniel Stenberg zugegangen sind und immer so ein bisschen Feedback gegeben haben. Und ich glaube, er war bis spät nachts noch da und hat sich mit einem GPG oder PGP-Menschen ausgetauscht. Also ich glaube, die haben dann auch ein Thema gefunden, das sie beide begeistert. Ja, war echt schön.
Ja, also das ist diese Art der Konferenzen, ne? Ich meine, da kann man jetzt immer noch den Kongress nochmal nennen, der auch so einen ganz eigenen Vibe hat.
Ja.
Das lohnt sich, wenn man die Zeit dafür hat, ne? Also ich weiß selber jetzt gerade mit Family und Co.
Ja.
Muss ich gar nicht fragen, ne? Also ich sage, ja, zweiter Feiertag bin ich jetzt erstmal weg und danach komme ich mit ganz vielen Viren wieder.
Toll.
ja, genau, toll, ja. aber wenn man die Möglichkeit mal hat, auf jeden Fall mal. Also das ist eine Erfahrung wert und da zehrt man auch noch Jahre später davon, aus meiner Sicht.
Ja. Kongress ist halt groß, ne? Also war ich auch letztes Jahr. Mir war es ein bisschen von allem zu viel. Also nicht, weil ich das nicht gewertgeschätzt hätte, aber ich merke einfach, ich bin dann einfach maximal reizüberflutet. Und bei der Frostcon hast du halt so 1300 Leute, circa Pi mal Daumen. Und gibt auch immer noch Bällebad für die Kinder und echt Beschäftigung, wie es beim Kongress halt eben auch ist. Das ist halt so ein bisschen familiärer und deswegen gehe ich da gerne hin. Und du hast halt auch so den Punkt, du merkst so, okay, die Leute, die sind halt genauso drauf wie du. Also die sind genauso endlich normale Leute, könnte man sagen. Hab dann selbst auch einen kleinen Vortrag gehalten über Retro-Hardware, so über das früher nicht alles besser war, weil wir sagen ja immer, Internet ist kaputt, Betriebssysteme sind kaputt, früher war alles besser. Und dann habe ich so ein bisschen gezeigt, dass es halt früher auch nicht besser war. Und da waren halt echt so viele Leute, die halt genau dieselben Erfahrungen gemacht haben und vielleicht noch früher mit dem Thema angefangen haben und danach noch Ideen und Fragen hatten, was mir jetzt im Alltag nicht so häufig passiert. Also, keine Ahnung, ich rede jetzt nicht so häufig mit Leuten darüber und wenn, dann habe ich eher so den Eindruck, okay, die haben das jetzt zur Kenntnis genommen, aber ja, das war echt schön.
Ja, genau. Also, ach, ich hab das gesehen, was du so drüber oder was generelle bei Mastodon darüber so getutet wurde. Und ich war ein bisschen neidisch, was auch gar nicht so weit weg ist von hier. Also, ich wohne ja auch in NRW. Also, das hätte man schaffen können. Vielleicht nächstes Jahr.
Ja, beim nächsten Mal vielleicht, ne? Also, ich meine, das wäre doch was. Ihr könntet doch auch so ein kleines HörerInnen-Treffen machen, ne? Und also es waren ja auch, wie gesagt, andere PodcasterInnen mit dabei. Ihr hättet da sehr gut reingepasst. Sandra war ja auch zufällig da beim letzten Mal, weil es vom Urlaub her gepasst hat. Naja, vielleicht kriegen wir es ja hin.
Ja, wir schauen mal, wir schauen mal.
Ja.
So, ach, sind wir noch immer bei unserer Woche. Ich bin dran. ja, ich habe, als ich aufgeschrieben habe, ist doch ein bisschen mehr gewesen, als ich gedacht habe. Also zum einen bin ich der Masse gefolgt und habe angefangen, Repositories zu Codeberg zu ziehen.
Sehr gut.
Man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so super aktiv auf GitHub, sondern primär läuft, sind das private Repositories, die wahrscheinlich auch nur mich interessieren. Das heißt, erstmal Webseiten gewesen, die ich rübergezogen habe. Wir arbeiten dran, das Ready for Review Repository rüberzuziehen. Das wird da auch irgendwann mal seinen Weg hinfinden. Ja, und das haben wir alles dem Herrn Domke zu tun, zu verdanken. Der zurückgetreten ist, der wurde nicht zurückgetreten, ne? Also das muss man ja auch sagen. Und der jetzt GitHub. Du hast es eben im Vorgespräch gesagt, es war eigentlich klar, dass es so kommt. Ne? Microsoft kauft ja nicht ein Unternehmen, um das jahrzehntelang so parallel existieren zu lassen.
Ja.
Vielleicht war ich naiv. Ich hätte nicht gedacht, dass es in die AI-Abteilung so direkt reingezogen wird, sondern das klingt so ein bisschen wie so Resteverwertung. Ah, die können AI, können wir gerade gebrauchen, GitHub, komm, packen wir da rein. Und mein Eindruck war zumindest in meiner Bubble, das hat einigen Leuten nicht gefallen, auch wenn es irgendwie vorhersehbar war, ne?
Ja. Ja, also es ist halt, wie du schon richtig sagst, ne? Also Big Corpo doing Big Corpo Things könnte man jetzt sagen. Aber dass dann halt jetzt er als CEO zurücktritt und dann das Ganze halt auch in die, wie heißt die Abteilung Azure AI oder wo das Ganze hinkommt, und dann denke ich mir halt, und ich meine, wir haben ja gesehen vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr diese extrem penetrante Werbung für GitHub Copilot, und ja, das ist halt einfach extrem. Ich empfinde es als übergriffig, mich nervt es, und ich habe mir persönlich auch gesagt, sobald eine Federation zwischen Forgeo und GitLab möglich ist, also Forgeo ist ja auch das, was Codeberg benutzt und auch aktiv weiterentwickelt, dann gibt es keinen Grund mehr für mich, noch mein GitHub-Konto eigentlich zu haben. Ja, also ich habe das halt, weil ich will, dass Leute den Code sehen und kommentieren können. Ich will halt Issues und Pull-Requests empfangen können. Und ich will jetzt halt auch nicht Public Registration auf meinem privaten Forgeo-Server aktivieren. Aber ForgeFed ist ja genau das Projekt, was in die Richtung geht. Das weiß nicht, ob das alle schon gehört haben. Das können wir ja auch mal
in die Shownotes packen.
Was, ja. Ja, das ist quasi so ein Designentwurf, wo es im Prinzip darum geht, naja, dass man halt das Protokoll, das auch zum Beispiel von Mastodon benutzt wird, ActivityPub, zu implementieren für so CodeForges. Das heißt, wenn das implementiert ist und da sind halt GitLab und Forgeo dran, dann könntest du dann, wenn du jetzt hier so ein GitLab-Server hättest bei dir zum Beispiel, na, dann könntest du da ein Repo aufmachen, und wenn das public ist und ich einen Forgeo-Server habe, dann kann ich dir ein PR rüberschicken, kann sagen, hey, guck mal, da ist ein Bug drin, willst du nicht vielleicht, ohne dass ich einen Account bei dir haben muss und ohne dass du bei mir einen haben musst. Und das ist halt schon praktisch. Das ist, glaube ich, die Antwort auf das Problem, weil dann braucht es diese zentralen Services wie GitHub oder auch, ja, GitLab ist ja auch ein zentraler Service. Ja. Man kann es ja auch als zentralen Service benutzen, wenn man es nicht selbst hosten will. Ja, und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir sowas haben.
Ja, es ist, also ich meine, langjährige Hörer schmunzeln wahrscheinlich dabei, wenn sie so mitbekommen, auch was ich gerade alles an Transitionen hier über mich ergehen lasse. Mhm. Ne? Da läuft jetzt eine Nextcloud. Es muss nicht mehr unbedingt Audible sein, ja, ich versuche, aus gewissen Diensten rauszukommen, und nicht mal, weil sie schlecht sind. Also ich habe nichts gegen die Apple-Dienste konkret. Ich finde die alle super, das klappt auch 1A. Ich habe nur das Gefühl, dass es langsam besser ist, damit zum einen eher nach Europa zu gehen, mhm, und zum anderen es gegebenenfalls besser in der Hand zu haben und dann vielleicht sich irgendwo einen Server für ein paar Euro zu klicken,
ja,
und dann die Anwendung darauf laufen zu lassen. Ne? Also das ist vielleicht hin und wieder, wenn man dazu in der Lage ist, der bessere Weg. Und du kannst dir ja auch die meisten Services heutzutage, also die großen, irgendwo für einen überschaubaren Geldbetrag klicken, und dann wird das vielleicht in Deutschland gehostet und betrieben für dich. Du bist kein Admin, das hat auch Vorteile, aber kannst die Funktionalität nutzen. Ne? Also das geht ja auch.
Ja. Ja, und ich meine, das war im Endeffekt früher auch so, ne? Also, keine Ahnung, E-Mail ist ja auch föderiert und dezentral. Also, du kannst mir von deiner Apple-E-Mail was auf meine eigene senden. Wir können einem eine E-Mail senden, der oder die seine E-Mails bei web.de oder bei, keine Ahnung, Gmail hat. Also, das ist ja auch per Definition inhärent dezentral. Wir haben uns einfach nur von diesem Plattformgedanken ein bisschen zu schnell verhaften lassen, glaube ich.
Ja, das ist genau das Ding, weil es ja auch praktisch war. Ne? Und jetzt kommen so ein bisschen die Schattenseiten auf, die ich auch teilweise verstehen kann. Ne? Also ich kann Microsoft nicht vorwerfen, dass sie das machen. Das macht aus Microsoft-Sicht, die ja Aktionäre da haben, auch alles Sinn. Aber es ist dann vielleicht nicht mehr das richtige Produkt für mich. Ja, das ist dann das andere. Ja?
Aber du bist doch dann das Produkt. Und es wird alles besser mit Assistenten, die uns sagen, wie wir es besser
machen. Ja, und ist ja bei mir auch mit der Suche. Also wie viele Leute mir schon erklärt haben, dass sie nicht einsehen, gerade im privaten Umfeld, für ihre Suche Geld zu bezahlen, ist auch okay. Ja, ich kenne ja auch genug Suchmaschinen, die für mich kein gutes Ergebnis geliefert haben. Wenn du merkst, okay, andauernd falle ich zu Google zurück, weil ich finde nichts. Und jetzt bin ich mit dem Suchergebnis zufrieden. Die bieten übrigens auch Assistenten an, aber da ist Privatsphäre groß geschrieben. Ne? Und das ist halt, ist ja auch immer eine individuelle Entscheidung. Ne? Da können wir schon wieder mit Signal und WhatsApp und allem anfangen. Auch das, wobei da jetzt auch nochmal keine Kosten entstehen, wenn du jetzt Signal benutzen willst.
Ja.
Genau, da sind wir uns einig. Ja, ich mache aber weiter. Ich habe ja auch letzte Folge berichtet, dass ich mich zu Coolify habe hinziehen lassen. weil ich es vorher auch ehrlich nicht kannte. Und ich bin zwar immer noch der Meinung, wenn du da nichts drauf laufen hast, ist es echt viel Docker für wenig, was du brauchst. Also für meine private Seite, die hatte ich vorher auf einem kleineren Hetzner-Server einfach so nebenbei laufen. Und ich glaube, der hat gar nicht gemerkt, dass da eine Webseite gewesen ist. Also so viel bei einer statischen Webseite passiert da nicht, ne? Und gut, aber dann hatte ich jetzt diese schöne Coolify und dann haben wir letzte Woche Ready for Review darauf rübergezogen, um von Netlify wegzukommen. Mhm. Das hat bis auf die DNS-Einstellungen von der Person, die jetzt nicht hier anwesend ist, sehr, sehr gut funktioniert. Wobei, da waren mehrere Name-Server im Spiel und Gedöns und ja, das war jetzt auch nichts Einfaches. Wahrscheinlich wird die Sandra nächste Folge nochmal was dazu sagen und sich berechtigt beschweren, ja. Aber ich muss sagen, ich habe ja die meisten Sachen jetzt schon bei Hostinger und da war es trivial, ne? Du machst einen A-Record auf die IP und bist glücklich, ne? Das ist sehr, sehr einfach. Genau, dann habe ich aber gedacht, was kann man denn noch so installieren und bin dann aufmerksam geworden auf Miniflux. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich habe das irgendwo schon mal gehört, aber habe es bisher noch nicht benutzt tatsächlich.
Also das ist so ein RSS-Aggregator. Ne? Also Aha. Wenn du deine RSS-Feeds irgendwo verwalten willst, kannst du das da machen. Hat eine schöne Web-Oberfläche. Es bietet dir eine Progressive Web-App an, weil die vom Konzept her wollen, dass du da alles machst. Und sie bieten dir auch viele Schnittstellen an. Also du kannst dann auch andere Apps anbinden. Je nachdem musst du ein bisschen googeln, wie du es genau machst. Aber sie haben viele Schnittstellen, um dann Apps zu unterstützen. Das habe ich dann auch mit einer anderen RSS-App bei mir auf dem iPhone gemacht. Und es ist an zwei Dingen gescheitert bei mir. Das erste ist, dass ich meine alte RSS-App, die das selber verwaltet, also ich benutze Reader, ist eine reine iOS-App und die speichert das in der iCloud. Du kannst zwar deine Feeds exportieren als OOPML, ist das, glaube ich, das Format. Ne? Mhm. Geht alles wunderbar, also ist jetzt nicht irgendwie der goldene Käfig, in dem du drin bist, aber sie selber synchronisieren über iCloud. Klappt aber einfach gut und flüssig. Für mich genau das Richtige. Und da hat mir die andere App auf dem iPhone, die ich hatte, nicht so gut gefallen und Miniflux mag es nicht so gerne, wenn du regelmäßig die Seite neu lädst oder neue Feeds laden willst, weil die da Timeouts drin haben, weil sie natürlich von den Hosts nicht blockiert werden wollen.
Ah, okay.
Und wahrscheinlich macht meine App das genauso, sie sagt es mir aber nicht. Ja? Und dann bist du da und denkst so, wie, du aktualisierst nicht, ich will aber jetzt neue Feeds. Ja? Und das hat alles nicht so gepasst und dann habe ich mir gedacht, naja, das... Soweit bin ich noch nicht, um da was zu ändern. Ja. Aber was ganz gut war oder was jetzt ganz gut gestartet ist, da warst du ja so ein bisschen schuld dran. Wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das so machen. Normalerweise wird Ready for Review immer in der Nextcloud verwaltet. Aber ich kann das jetzt nicht machen, weil, also ich hätte dann an Sandra vorbei schon eine Datei mit dir sharen können. Ich habe ja eine eigene Instanz. Aber wenn da jetzt auf einmal die Folgen Markdown aufgetaucht wäre, ne, also wenn ich es ganz blöd gemacht hätte, das wäre der Sandra aufgefallen. Das kann ich ja nicht machen. Also habe ich bei meinem Mailbox.org-Account einfach mal ein Etherpad, die haben das nämlich mit dabei, geklickt. Und das hat jetzt ganz gut geklappt, würde ich sagen. Also ich habe jetzt keine Beschwerden gehört. Und als wir dann drüber gesprochen haben, hast du dann hier Hedgehog erwähnt. Das kannte ich vorher nicht. Und das erlaubt einem eigentlich, ich glaube, das ist die Beschreibung, Online-Markdown-Dateien zu pflegen. Und ja, das habe ich bei Coolify eingerichtet. Das hat ein bisschen gedauert. Also da war ich ein bisschen am hier mit HTTPS und sowas, habe ich so ein bisschen Issues gehabt. Da musste man noch so ein paar Umgebungssachen im Container setzen. Und da das jetzt auch meine zweite App erst war, die ich bei Coolify gesetzt habe, sag ich mal, war ich auch noch nicht mit allen Kniffen ganz vertraut. Also 50% war Hedgehog ein bisschen tricky. Habe ich auch im Internet nur Leute gefunden, die gesagt haben, ja, ist ein bisschen tricky. Ihre Docker Compose haben sie mir nicht gegeben, ja. Und 50% war einfach mein mangelndes Wissen mit Coolify. Wobei man schon sagen muss, wenn man der Anwendung ein bisschen Zeit gibt, du kommst an alle Logs und eigentlich alles ran. Also du kannst die Fehler schon finden und dann auch danach googeln. Läuft inzwischen und ist eine schöne Möglichkeit, um Markdowns zu bearbeiten. werde ich jetzt auf jeden Fall mal evaluieren, ob das vielleicht für Ready for Review eine Option ist. Das hört ihr dann in so 2 bis 3 Wochen, wenn die Sandra wieder da ist, ja. Nehme ich an. Genau.
Ja, das ist super, ja. Also ich bin auch ein echt Freund von Hedgehog. Ich hab, war da auch late to the party. Ich habe das irgendwann entdeckt, weil das bei uns im Hackspace eingesetzt wird für die Vereinsnotizen, wenn da hier Versammlungen sind zum Beispiel. Und das ist halt echt ein kleines, cooles Tool, das so leichtgewichtig ist. Das kannst du halt auch auf irgendeinem gammeligen Raspberry Pi laufen lassen. Also brauch jetzt hier nichts großartig. Also brauchst halt irgendeine Datenbank oder nimmst halt eine SQLite. Und das ist echt super. Also gefällt mir. Geht einfach zu benutzen, selbsterklärend. Man braucht jetzt in der Regel nicht so viel, um es zum Fliegen zu kriegen. Mag ich so kleine Tools, die einfach tun, was sie sollen.
Wie gut klappt das, wenn mehrere Leute gleichzeitig arbeiten, oder?
Erstaunlich gut, muss ich sagen.
Okay.
Das ist eigentlich der Grund, warum ich das irgendwann gemacht habe. Ich habe das früher nämlich auch über die Nextcloud gemacht. Also ich habe auch eine Nextcloud, wo ich dann auch neben dem Kalender auch meinen RSS-Reader und irgendwie Kostenteilung mit Freunden, wenn man sich da was teilt, zum Beispiel drüber mache. Also alles Mögliche, was man in Nextcloud reinkippen kann, mache ich da. Und ich habe aber gemerkt, dass wenn ich jetzt mit 4 Leuten gleichzeitig am Dokument arbeite, was ich halt schon gemacht habe, wenn wir wirklich mal in größerer Runde einen Podcast gemacht haben und uns dann die Themen zugeschubst haben, dann hatte ich echt das Problem, dass Logging nicht immer zuverlässig funktioniert hat. Dann habe ich so einen Redis-Layer aktiviert, den Nextcloud empfiehlt, ist dann besser geworden, aber auch nicht perfekt. Und dann habe ich irgendwann so einen Hedgehog aufgesetzt, weil ich dachte, komm, probierst du halt mal das und das funktioniert echt astrein. Also ich habe auch neulich mal in einem Termin, wo 20 Leute waren, haben wir zu 20 da drauf geschrieben. Auch das hat ohne Probleme geklappt.
Okay, also weil Sandra und ich haben ja schon ein paar Mal drüber gemeckert, wir haben schon zu zweit locker geschafft, da bei der Nextcloud uns Ärger zu machen oder selber ins Knie zu schießen. Wir haben ja aber
Ja.
auch 2 Instanzen und ich bin dann auch manchmal über meine Instanz eingeloggt, was es natürlich dann auch mit dem Sync nochmal schwerer macht. Das muss man auch Nextcloud nochmal zugute halten, ne? Also.
Okay, ja, also ihr habt quasi so eine Federation zwischen
Ja.
euren Nextclouds gemacht. Ah ja, okay. Da bin ich jetzt viel zu wenig drin, aber das hat natürlich, birgt mehr Potenzial, hast du völlig recht, ist natürlich ein viel komplexeres Setup.
Also, es ist eigentlich wie Ordner teilen. Also, es war relativ einfach. Du musst diese Federation-ID rauskriegen oder die ist ja nicht so schwer zu finden. Und dann sagst du einfach, den Ordner teile ich jetzt mit der Instanz und dann klappt das. Also, das Einrichten super easy, wenn du weißt, was du da eingeben musst, okay.
Ja.
Dass der Sync, es ist eigentlich total logisch. Da sind 2 Systeme, die wahrscheinlich selber schon Probleme haben, wenn 2 Nutzer auf demselben Dokument sind und die müssen sich dann noch synchronisieren.
Ja.
Ja. Aber wir werden da jetzt noch ein bisschen evaluieren, was wir da machen. Genau.
Cool, ich bin
Ja.
gespannt.
Ich kann heute alles late to the party sagen. Ich habe ja meinen Rechner hier auf diverse Linux-Systeme jetzt mal umgestellt, weil ich ja jetzt late to the party entdeckt habe, dass man da ganz gut zocken kann. Auch wirklich sehr, sehr gut. Also das ist ein Spiele-PC, den habe ich zu Corona-Zeiten klassisch aufgesetzt und da war immer Windows drauf und jetzt habe ich gesehen, was mit Linux da alles geht. Und ich habe ja mit CacheOS gestartet. Dann habe ich mal Mint nochmal ausprobiert. Bin jetzt wieder zu CacheOS zurück und war da so ein bisschen am rumzuspielen. Ich bin so late to the party. Letztes Mal habe ich gehört, dass ich nichts wusste, dass es dieses Meme überhaupt gibt. Ne? Ich benutze ja übrigens Arch. Ne? Also, nur damit du das weißt. Also, wusste ich nicht. Ich kannte das nur von dem YouTuber und habe es zitiert. Egal. Da habe ich jetzt rumgespielt. Und zwar vor allem so, mit welchem Desktop ich arbeiten möchte. Und ich habe es letztes Mal schon erwähnt, es gibt da Hyperland, was vom Bedienkonzept her genau meint es. Ne? Hyperland ist ja so ein Tiling Window Manager, das heißt, für die, die das nicht kennen, eigentlich machst du alles über die Tastatur, startest deine App, die geht Fullscreen. Du öffnest eine zweite App, die teilen sich das. Und dann kannst du einstellen, wie die sich das teilen sollen, wenn eine dritte, vierte, fünfte dazu kommt. Du hast beliebig viele Workspaces. Das habe ich zu GNOME 2 Zeiten so ähnlich bei mir betrieben auf dem System, als ich damals noch Linux hatte. Ich habe es geliebt. Das war genau meine Denke. Ne? Also ich bin so ein Bildschirmmensch. Und Hyperland kommt da super nah dran. Hyperland ist aber auch, jetzt lies erstmal von 20 Tools die Dokumentation, bis du dir das so zusammengebaut hast, wie du das haben möchtest. Und ja, da gibt es 1000 Videos zu. Da kannst du dir deine Konfiguration zusammen machen. Das geht alles. Ne? Das ist jetzt nicht. Also es ist auch sehr nutzerfreundlich. Du speicherst die Konfiguration, der Desktop aktualisiert sich. Es ist alles sehr smooth. Das klappt gut, ne? Also auch wenn ich da mal bei, wenn du bei Null startest, kriegst du schnell was Ansehnliches hin. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass in den letzten Tagen, Wochen, ich weiß es nicht, Omachi heißt es, glaube ich, gehypt wurde. Was ist Omachi? Da hat sich einer unserer Internetpersönlichkeiten, nämlich DHH, beziehungsweise, ich muss mir den ganzen Namen immer hinschreiben, Daniel Heinemeier Hansson, bekannt von Basecamp, bekannt von Ruby on Rails, bekannt von diversen, sehr opinionated Ausdrücken zu Themen, wo man nicht immer einer Meinung sein soll. Also die Person, würde ich sagen, muss man mit vorsichtig genießen. Hingesetzt und hat erstmal, der hat ja irgendwann mal verkündet, kein Mac mehr bei Basecamp oder bei System irgendwas, wo er da arbeitet. Und die haben gesagt, Hyperland ist das Ding und haben das sich zurecht konfiguriert. Und darüber rum ist eine anscheinend ganz recht große Konfiguration gekommen. Und wenn du dir jetzt ein leeres Arch aufsetzt, kannst du da einfach ein Install-Skript von denen ausführen und dann kriegst du doch eine sehr schöne Seite, muss ich wirklich sagen. Also mit allen möglichen Tools schon integriert, alles so auf den Developer-Flow ausgerichtet, out of the box, sah richtig gut aus oder sieht richtig gut aus, ne? Habe ich auch mit rumgespielt, klappt wunderbar, ne? Die größte Herausforderung war Arch zu installieren, aber jetzt kann ich behaupten, dass ich sogar mal hier ein klassisches Arch aufgesetzt habe, aber mit Arch Install, also dem Command-Line-Tool. Ich bin aber später hingegangen, habe das nochmal mit Cache OS wiederholt, weil das einfach von der Bedienbarkeit einfacher ist als Arch, so from scratch. Und wenn du Cache ohne Desktop aufsetzt, kannst du danach auch das Skript ausführen. Wenn du schon Desktop installiert hast, dann meckern sie, weil die dann zu Pakete drin haben, wo es Konflikte gibt. Und ja, ich bin aber immer noch hin und her gerissen, weil es ist auch ein Spielerechner und unter meine Frau will dran. Und deshalb werde ich wahrscheinlich zu Gnomi oder KDE zurückgehen, weil ich momentan auch auf dem Rechner nicht wirklich entwickle. Ne? Ich habe gesagt, ja.
Aber gibt es bei CacheOS nicht auch GNOME und KDE als Desktops? Also
Ja.
ich habe mal nur ein bisschen was gelesen. CacheOS ist ja ein relativ neues Projekt und ist, glaube ich, vor allen Dingen deswegen so geschätzt, weil es halt neben, dass es halt Arch-basiert ist, aber auch viele Tweaks macht. Also es gibt wohl auch so Latenz-Tweaks für ja, Audio und Video und das scheint dann wohl der USP von der Distro zu sein.
Also du, wenn du den Installer startest, kannst du dir, ich sag mal, aus den Standard-Desktops alles auswählen. Der Standard,
Ah
den die
ja.
empfehlen, ist KDE. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Wiki dabei. Es gibt so einen Starter, der so aufpoppt, ja, wo du auch sagen kannst, hey, installier mir mal alles für Spiele. Ja, dann holt die Pakete runter. Ne? Die haben dann auch noch mal ein paar gepatchte Sachen dabei. Das macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Also kann ich gar nicht anders sagen. Und das kannst du auch machen. Ich wollte halt Hyperland mit diesem Omachi ausprobieren. Und
Ja.
dafür musst du halt ohne Desktop installieren, weil wenn der da ist, sind Pakete da und es gibt
Ja,
Konflikte.
klar.
Mein Eindruck jetzt ist Thema Spiele-PC. Es wird, also die Windows-Maschine ist schon platt. Das ist schon kein Bedarf mehr dran. Aber
Löblich.
ich werde da jetzt noch einmal mich dran setzen, noch mal schnell mit KDE installieren, weil das ist, glaube ich, so ein sane Default da.
Ja.
Wenn es irgendwann mal Richtung Entwicklerkiste mit Linux geht, also wenn wirklich mein privates Notebook bei mir, was auch noch in Sternen steht, ohne Macs, ohne Apple sein sollte, ne? Weiß ich auch nicht, ob ich so weit bin. Dann würde ich aber Hyperland echt in Betracht ziehen. Ich finde das vom ganzen Entwicklungsflow, von dem ganzen Tooling. Es macht einfach Spaß. Und wenn du mal weißt, in welche Config du musst und die Standard-Config, die dann geladen wird, da sind schon sehr viele Hints drin, was man so machen kann. Es ist halt die Menge an Tools, ne? Du willst oben eine Leiste haben, du musst ein eigenes Tool haben, du willst Programme starten können, du musst wieder ein eigenes Programm installieren, du willst ein Lockscreen, ja, dann musst du jetzt Hyperlock installieren, ne? Und
Genau.
macht irgendwie alles Sinn, ist ja auch die Unix-Philosophie, dass du ein Tool für eine Sache hast, ist aber vielleicht für denjenigen, der einfach mal auf Play drücken möchte, eine Sache zu viel.
Das stimmt, ja. Das ist immer die Frage, wie tief man in das Rabbit Hole rein will. Also ich habe Tiling Window Manager für mich noch nicht so ganz entdeckt. Also klar, ich habe mal mit einem i3 gespielt. Sway habe ich ja auch auf ein, zwei Zweitrechnern. Und das Letzte, was ich mir angeguckt habe, was ich ganz cool finde, ist Niri. Kennst du
Nee, das habe
das?
ich noch nicht gekannt. Nee.
Das ist so ein, also die Bezeichnung vom Entwickler ist Scrollable Tiling Wayland Compositor. Also es ist jetzt kein vollwertiger Desktop, wie der Name ja schon sagt, sondern es ist halt einfach so ein Wayland Desktop Compositor und der scrollt horizontal unendlich. Das heißt, wenn wir jetzt hier so zwei Fenster aufhaben, ne, du hast jetzt hier ein Fenster mit unserem Video, ein Fenster nebendran mit unseren Aufnahmenotizen, und wenn ich jetzt noch drei Fenster weiter aufmache, dann schieben sich die Fenster links weiter und dann kannst du halt im Prinzip immer durchscrollen, so wie du durch deine Tabs im Webbrowser, sag ich mal, endlos scrollst, kannst du da scrollen. Und das ist irgendwie auch echt interessant, also ist auch echt ein beeindruckendes Projekt. Und ich hatte mir mal vorgenommen, irgendwann ziehe ich es mal durch und mache mal wirklich nur Tiling Window Manager, und dann zwinge ich mich dazu, weil ich nehme wahr, dass alle Leute, die wirklich in der Entwicklung und so unterwegs sind, ausschließlich sowas benutzen. Also scheint da ja wohl irgendwo ein Mehrwert zu sein. Jetzt sagst du genau das Gleiche. Ne?
Aber es ist, ich bin da so, voll die Sonderlocke. Ne? Ich sehe so viele Leute, die zwei oder drei Bildschirme haben.
Mhm.
Das habe ich nie. Also mein Notebook ist zugeklappt. Ja. Ich habe ein Blickfeld hier und mir ist eigentlich wichtiger, dass ich mit der Tastatur schnell woanders hinkomme. Und damals bei Gnomi war es halt einfach so, ich wusste, auf welchem Workspace welche Programme sind, wie die angeordnet sind. Ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Du hattest dafür einfach dein System. Wenn die jetzt auf einer Linie sind, kann ich auch damit leben, aber ich kenne eigentlich nur Fullscreen. Ja? Normalerweise will ich gar nicht mehrere Fenster da haben oder in ganz seltenen Fällen.
Ich habe auch so den Eindruck, dahin geht der Trend so ein bisschen. Wenn man sich jetzt mal das aktuelle Gnome anguckt, das ist ja auch im Prinzip, ja, also du hast diese Maximieren, Minimieren-Knöpfe ja eigentlich nicht mehr. Die musst du dir erst wieder aktivieren. Ich glaube, das ist generell so der Weg, wohin das hingehen soll. Mhm. Ne?
Ja. Gut, und dann habe ich noch was, damit ich nicht nur den Fancy-Kram mache. Ich habe was gemacht, da werden jetzt die ersten einigen lachen. Ich habe mir einen Blu-ray-Player gekauft.
Cool.
Ich habe sehr viele Filme, muss man dazu sagen. Und wir haben ja auch noch eine PS4, die aber seit bestimmt 2 Jahren nicht mehr am Strom war. Und wir haben auch ein paar Filme, die kriegst du im Streaming nicht. Also meine Frau zum Beispiel mag ganz gerne hier die alten Agatha Christie. Da gab es eine BBC-Serie mit Miss Marple. Also nicht die Ruth-Irgendwas-Filme, die relativ bekannt sind, sondern so eine BBC-Produktion Miss Marple, wo sehr viele Fälle sehr vollständig auf mehrere Episoden geteilt drauf sind. Das hat die mal von mir geschenkt bekommen, die Filme. Haben wir auf Blu-ray. Kriegst du im Streaming. Ja, vielleicht kannst du es irgendwo noch mal kaufen. Also war auf jeden Fall jetzt nichts, was man bei Netflix findet. Und so hat man so seine Filme und Serien, die einem irgendwie gefallen. Und wir haben gesagt, nee, wir würden eigentlich gerne noch mal so die ein oder anderen Filme so gucken. Und deshalb erstmal geschockt gewesen, wie teuer Blu-ray-Player teilweise sind. Da kann man richtig Geld für lassen. Wir sind dann eher in der, ich sag mal, Einsteigerklasse unterwegs gewesen. Das Teil ist super klein. Also das ist, ich sag mal, Größe von so einem CD-Player und daneben vielleicht nochmal 5 cm oder so. Also sehr, sehr schmal, ne? Wenn man denkt, wie das, was das früher für Kisten gewesen sind.
Ja.
Ja, und läuft Java drauf, also wird schon gut sein. Und ja,
das ist eins von diesen 137 Milliarden Geräten, auf denen Java läuft, wie Oracle immer im Installer ankündigt. Okay.
Auf jeden Fall. Es ist mitgezählt worden. Ja. Was ich aber jetzt in dem Rahmen rausgefunden habe, ich wusste nicht, dass Blu-rays nur 30 Jahre halten.
Ich auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe nämlich auch ein paar Blu-rays hier. Und dann muss man die ja wohl leider archivieren.
Ja, also jetzt mal ganz, also wo kommt die Zahl her? Ich habe bei Wikipedia geguckt, weil mich das mal so interessiert hat, wie so die Geschichte ist. Eigentlich wollte ich so Sendungstitel so machen, die 2000er haben angerufen. Das wollte ich verifizieren, dass Blu-ray auch da war. Und ja, da steht, die werden laut Hersteller 30 bis 50 Jahre halten die. Und das ist echt nicht lang. Also das ist ja. Keine Ahnung, wie die sich das gedacht haben, was man danach macht oder ob man sie wieder neu kauft. Wahrscheinlich wollen die, dass man dann nochmal neu kauft.
Ich glaube, es ist schwierig bei der Dichte halt, ne? Weil so eine Blu-ray, die hat ja so Single-Layer 25 GB, Dual-Layer 50 und dann gibt es ja auch noch so Discs mit 3 oder 4 Layer, da bist du dann beim, ja, teilweise noch mehr, ja, und das ist halt, glaube ich, einfach schwierig. Es ist halt einfach ein sehr, sehr dichtes Format dann. Ja. Und das musst du optimal lagern. Das machen die Menschen potenziell eher nicht. Und dann hält es halt nicht so lange.
Ja. Also schade, schade. Aber wenn ihr Blu-rays habt, achtet drauf, wie alt die sind. Ne? Ansonsten kommt die böse, böse Überraschung. Ja. Für die, die jetzt auf eine Stunde Folge gehofft haben, das la, war jetzt la, la. Teil 1. Ja, also der Christian ist voll im Ready-for-Review-Modus mit dabei. Aber die Wochen sind ja schon vorbei und wir haben noch ein paar, wie ich finde, sehr, sehr spannende Sachen für Ramsch aus dem Modem mitgebracht. Und du hast den Boris Becker quasi dabei.
Genau. Bist du ja auch schon drin, oder was, ja, Daniel?
Ich hoffe. Klick.
Klick. Das war ja einfach.
Ja.
Ja, fand ich ein bisschen, also ich war ein bisschen verwundert, dass es überhaupt noch ging, aber wir haben da mal so einen Golem-Artikel verlinkt. AOL beendet den Service für Einwahl-Internet und zwar zum 30. September diesen Jahres. Also ja, ist 91 in den USA eingeführt worden und ist auch angeblich 2015 noch von über 2 Millionen AnwenderInnen genutzt worden. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, wobei, naja, in den USA hast du ja auch viele abgeschiedene Häuser irgendwo im Land. Das ist dann vielleicht die einzige Art der Kommunikation, weiß ich jetzt nicht. Aber hier bei uns ist das eigentlich schon lange tot gewesen. Also 1&1 hatte auch so ein Angebot, das sie schon 2017 eingestellt haben. Ich weiß nicht, also das letzte Mal Einwahl-Internet, das ist bei mir auch schon sehr lange her. Ich glaube, das war 2003 oder so. 2005 hatten wir das.
Ja,
ne? Also 2005 hatten wir das erste Mal DSL und seitdem habe ich es nicht mehr gemacht. Ich sehe das immer nur auf so Hacker-Konferenzen, wenn Leute, die Retro-Computing mögen, so just for fun sich einen eigenen Einwahlknoten bauen. Dann hast du dann halt so TAE-Kabel, die da rumliegen auf dem Gelände und dann kannst du da halt Einwahl machen. Aber jetzt wirklich produktiv zu Hause nutzen, ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt lange keinen Bedarf mehr gehabt, aber ja. Schade, dass es geht und interessant, dass es so viele noch genutzt haben.
Ich bin auch wirklich gespannt, ob es da noch Nutzer gibt. Ob da in irgendeinem Dorf, wer weiß wo, noch jemand ist und sagt, ihr könnt uns doch nicht das Internet wegnehmen.
Ja. Genau. Ja, ich glaube, mit 56K ist nichts mehr mit großen Nachrichten konsumieren oder
Ja, wenn du das überlegst, ja, was wir da heute, wie groß die Webseiten sind, ne? Also.
Ja.
Ach ja. Ja, schade. Aber ja, dafür hast du was anderes Schönes mitgebracht. Und das war für mich heute der Moment. Ich gehe diese Notizen durch. Ach, was hat er denn da so geklickt? Und da hatte ich einen Instant-Ich-will-kaufen-Drang. Mich hat nur davon abgehalten, dass ich gerade wirklich keinen Anwendungsfall habe. Und dafür ist der Preis zu hoch, ne? Also für einfach
ist mal. Ist bei mir auch so. Ja, also mich hat das ähnlich erwischt, so wie dich. Also die Rede ist von einem Open-Source-Lautsprecher von Teufel. Teufel kennt man ja im Audiobereich, ist ja ein Berliner Unternehmen, soweit ich weiß. Und die haben halt einfach einen Open-Source-Lautsprecher gebaut. Das ist relativ großer Lautsprecher, würde ich sagen, der auch zu 50% aus recycelten Materialien besteht. Und den haben die halt bewusst nachhaltig gebaut. Also nachhaltig im Sinne von, der Quellcode ist halt online verfügbar. Also ihr könnt wirklich literally auf GitHub euch da die Schallpläne angucken. Und es gibt auch Vorlagen, wenn man sich da irgendwie was nachdrucken will. Und das Ganze ist so designt, das habe ich einem Interview der aktuellen CT entnommen, dass es auch so online gibt, ist halt so gebaut, dass es A lange hält und dass man auch ja selbstständig der Dinge austauschen kann. Das heißt, es ist nichts komplett blöde zugeklebt, wie das ja heute immer so der Fall ist. Es hat also Schrauben, aber so viele, dass es hält, aber wenig genug, dass es nicht zu schwer und zu kompliziert zu produzieren ist. Und ja, auch die Bauteile, haben sie im Interview gesagt, haben sie extra Komponenten gewählt, die länger halten. Der Akku ist zum Beispiel gesteckt, nicht geklebt. Das heißt, den kann man auch potenziell austauschen. Die Firmware überlädt den auch eigentlich eher nicht und schont den Akku zum Beispiel. Also ein total angenehmer Gegentrend in der Zeit von omnipräsentem Turbokapitalismus, wie ich finde. Und sie sagen halt auch so, naja, sie haben es halt gemacht, weil, naja, warum denn nicht? Also klar, man könnte jetzt sagen, jetzt wo die Pläne online sind, kann das doch geklaut werden. Ja, aber man kann sich so ein Ding halt auch kaufen und kann Reverse Engineering machen. Also das ist ja jetzt nun wirklich kein Argument mehr.
Ja.
Und ich finde es schön, dass ein großer Hersteller da einfach mal so einen Gegentrend setzt. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Hersteller machen. Und ich hoffe natürlich, dass noch mehr dieser Produkte von Teufel kommen, weil Teufel machen generell gute Lautsprecher. Also da habe ich bisher noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Das Ding sieht auch ganz cool aus. Und wenn ich einen bräuchte, ja, würde ich halt auch zuschlagen. Ne? Ist auch gerade im Angebot, 230 Euro sehe ich gerade. Ein 2.1 Soundsystem, wassergeschützt zum Beispiel auch.
Ja.
Aber ich brauche es halt nicht. Ne? Ja. Und eigentlich dachte ich mir, kaufst es halt, um es zu unterstützen. Aber ich habe halt keinen Use Case dafür. Und das wäre ja auch schade.
Also ich suche händeringend nach dem Use Case, damit ich es unterstützen kann. Ich finde es so gut. Sie haben auch gesagt, alle Teile sind im Einzelhandel verfügbar.
Mhm.
Ja, das heißt, rein theoretisch, wenn da was durchbrennt, kannst du es immer noch dir irgendwie selber organisieren. Sie haben ja auch selber auf den Produktvideos nochmal betont, dass du auch Zubehör dir selber drucken kannst. Ne? Also das ist ja mit den CAD-Files, die dabei sind, dann auch nochmal extra einfach. Ich finde das Teil von vorne bis hinten einfach nur, Bombe. Und ganz ehrlich, auch wenn du die Einkaufsliste da hast, wer baut es denn nach? Ja, also glaube ich, dass das verschwindend gering ist, die Zahl. Und ich hoffe auch wirklich, dass das richtig gut funktioniert und gut klappt. Wenn man sich Testberichte anguckt, werden die Boxen auch eher positiv bewertet. Also die Soundqualität scheint sehr gut zu sein. Und was so Zerlegen angeht, ich glaube, wenn du an das Innenleben ran willst, sind das 4 Schrauben gewesen, wenn ich das im Video richtig gesehen habe. Also auch keine Mini-Schrauben, sondern ganz normal von der Größe her. Ja, ja, also richtig
genau. Toll. Also auch so Standardschrauben halt, nicht irgendwie so einen abgefahrenen 8-fach Torx oder irgendwie sowas, was ja manche Hersteller gerne machen. Und sieht auch echt gut aus und dann halt auch echt alles, was man braucht, ne? Bluetooth und hat sogar, du kannst das Ding auch als Powerbank benutzen. Das ist total innovativ, wie ich finde. Also echt alle Daumen hoch. Wenn jetzt hier irgendwas kaputt gehen würde von meinen anderen Boxen, ja, würde ich mir so ein Ding holen.
Dann hoffen wir mal, dass was kaputt geht.
Genau. Ich würde das Ding echt super gern unterstützen, aber ich brauche es nicht. Vielleicht schreibe ich Ihnen einfach mal eine nette E-Mail. Einfach nur so als Feedback.
Definitiv. Also ganz tolle Sache. Ja, ich habe auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Das eine ist aus der iOS-Welt. Da habe ich schon irgendwann mal im Podcast erwähnt, die schöne App Viper, W-I-P-R. Die ist eine Extension für den Safari unter iOS, ja klar. Und die blockt sehr zuverlässig Werbung. Und das macht die super, ist ein Einmalkauf, finde ich ein sehr faires Modell, kommen regelmäßig Updates rein. Und ich habe das in Verbindung mit NextDNS bei mir laufen. Und wenn ich so einen Adblocker-Test mache, habe ich Höchstwertungen. Schon seit über einem Jahr. Ist ein System, das einfach klappt. Und der Entwickler von Viper hat jetzt angekündigt, dass er noch den Filter ohne E als Zusatzkauf anbieten wird, ja, also auch einmalig, womit man quasi dann nochmal so einen Netzwerkfilter bekommt, den man sich dann im System hinterlegen kann und für die meisten Apps die Werbung damit blockiert. Finde ich eine tolle Sache, ist jetzt im Beta-Test, wird jetzt nächstes mit der neuen iOS-Version irgendwann verfügbar werden und finde ich eine schöne Sache, dass sowas entwickelt wird. Und ich finde da so einen Einmalkauf auch ganz fair. Die Leute sollen schon was dafür bekommen, wenn sie da Software entwickeln. Und vor allem, wenn dann regelmäßig die Updates kommen, ist das, glaube ich, ja, eine ganz feine Sache.
Absolut, ja.
Ja, Christian, wie gut kennst du dich mit dem E-Mail-Format aus?
Ich dachte ja eigentlich ganz okayisch, aber dein nächster Link hat mir da leider was Gegenteiliges erzählt und es hat mich komplett fassungslos zurückgelassen.
Also es gibt so einen Test, die Domain heißt email mit -.wtf und selten ist eine Domain so passend. Das habe ich heute Morgen geklickt. Jetzt bin ich gar nicht so in dieser Infrastrukturwelt drin und der Spezifikationswelt und ein paar Sachen weiß man ja, was bei E-Mail möglich ist. Aber irgendwann war ich in dem Test eigentlich nur noch, dass ich gesagt wird, ja, das ist eine valide E-Mail, weil es sieht so absurd aus, was ich da gerade sehe. Ne, Emoji at Emoji war zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere,
oh Gott,
valide. Ich bin mir gerade nicht sicher, nicht, dass ich was Falsches sage, aber es ist eines der Beispiele. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ja, das sieht so verrückt aus, klicke ich ja. Das ist mal sehr interessant, was da alles so möglich ist mit E-Mails. So für die nächste kleine Pause kann man da mal schnell sich durchklicken. Das sind, glaube ich, 26 Beispiele. Genau.
Ich habe nur einen Score von 9 gehabt. Und weil du es von den Emojis hattest, mich erinnert das so ein bisschen daran, man kann ja auch in Git-Commits oder in Git-Branch-Names Commits benutzen. Das unterstützen aber nicht alle Git-Clients. Da kann man auch sein Team ärgern übrigens, wenn du dann so ein Emoji in der Branch drin hast.
Ja, das geht sehr, sehr gut. Ja, käme ich jetzt auch nicht auf die Idee. Ich bin ja schon froh, wenn wir so eine Struktur in den Git, in den Branches haben. Ne? Hält sich auch nicht jeder dran. Das macht das immer so schwierig, dann Tickets zu suchen, ne? Wenn du einen Branch hast, suchen willst. Aber naja. Ja, die bösen Emojis. Überhaupt nicht böse. Und unser letzter Ramsch aus dem Modem kommt von der lieben Sandra, denn die wollen wir ja auch hier erwähnen. Die liebe Sandra hat nämlich fleißig Newsletter-Themen gesammelt, die wir auch im Ramsch aus dem Modem einmal die Woche raushauen. Und eins fand ich so gut, das sollten wir auch hier im Ramsch aus dem Modem nehmen, deshalb habe ich es mir jetzt geklaut. Und zwar hat sie ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass sie von Jira zu GitHub-Issues gewechselt sind mit Maven. Ich kann mir den Kommentar nicht verkneifen. Wahrscheinlich wird man das heute anders machen, aber okay.
Shots fired.
Und ein anderes Zielsystem sehen, aber ist ja schon mal die richtige Richtung. Ne? Also ich sag mal von der Benutzbarkeit und dahin, wo die Nutzer sind. Ich will das auch gar nicht bewerten. Da haben sich Leute gute Gedanken gemacht und vor allem hat die Sandra ja aktiv daran mitgearbeitet. Das ist eine Migration. Also wenn das Ticket meinen Namen hätte, hätte ich schon mal keinen Bock mehr. Ja, dann würde ich sagen, okay, ich mache jetzt Wochenende und Montag hoffen wir, dass Zukunfts-Daniel das gelöst bekommt. Ich bin aber auch nicht die Sandra und die Sandra hat das gemeistert und hat halt beschrieben, wie sie es gemacht hat. Könnte ja vielleicht für das eine oder andere Projekt interessant sein. Vielleicht kann man ja auch was dafür daraus lernen, wenn man da vielleicht irgendwann mal selber eine Migration von Jira weghaben möchte oder auch zu GitHub hin, weil es irgendwelche guten Gründe dafür gibt. Da will ich jetzt nicht bewerten. Ist auf jeden Fall einmal das Lesen wert und die Unterstützung natürlich auch für die liebe Sandra. Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob es deine Lieblingskategorie ist, aber meine ist es.
Ich höre es auf jeden Fall super gerne, wie du das immer sagst und ich freue mich, dass ich jetzt live dabei bin und sehen kann, wie sich die Dramaturgie gleich aufbaut.
Es ist ja auch nur möglich, weil es in dieser Notiz steht, weil ich es mir nicht auswendig merke. Ja, das ist. Aber wir kommen zu Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und den Anfang macht ein Podcast.
Ja, ich habe mal den Besserwissen-Podcast von golem.de mitgebracht. Das ist so ein Format, das höre ich echt gerne. Ich höre nicht jede Folge, weil die veröffentlichen echt viel und echt in einem schnellen Tempo. Also da ist ja das vor allen Dingen Martin Wolf steht dahinter. Grüße gehen raus. Und das sind immer mal wieder super spannende Episoden. Also aktuell, als während wir das hier aufnehmen, ist eine Folge zum Beispiel über Wax und Digital Equipment Corporation. Das ist so ein Retro-Hardware-Thema, das mich voll abgeholt hat. Neulich waren auch mal die Hosts von Stay Forever zu Gast. Das ist so einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, so der größte Retro-Gaming-Podcast in Deutschland eigentlich. Und die haben tatsächlich ein Interview geführt am Vorabend zu einer Convention, auf die ich auch gefahren bin in Karlsruhe. Das war echt lustig, weil es hat mich dann gleich so in diese Situation wieder reingeholt. Sie hatten mal den Menschen von Win History da. Das ist so eine famose Webseite, wo ein Mensch aus Berlin seit über 20 Jahren Windows-CDs, Disketten und Informationen dazu sammelt. Also das ist jedes Mal immer total interessant. Ich durfte auch selbst auch schon mal als Gast da auftreten. Also ist total angenehm, da reinzuhören. Ist vielleicht nicht jede Folge was, manchmal interessiert es einen auch nicht, aber das, was ich höre, holt mich immer ab.
Sehr schön, kommt auf jeden Fall in den Podcatcher. Ich finde, es gibt diese Podcasts. Es gibt die Podcasts, die kommen automatisch auf die Liste. Es gibt auch Podcasts, die kommen immer nach oben, meistens, wenn sie tagesaktuell sind. Und es gibt die, da bedient man sich so
ja,
folgenweise,
genau.
Ne? Ja.
Ich mache das auch so. Also ich mache jetzt das eigentlich so, dass die Abos nicht automatisch runtergeladen werden. Ich gucke dann morgen so, um was gibt's Neues. Und es gibt halt so Podcasts, wenn da was Neues drin ist, dann klicke ich halt instant so auf Download. Und das sind dann so Sachen wie Stay Forever oder eben Logbuch Netzpolitik und auch viele Episoden halt von Besserwissen da.
Und natürlich Ready for Review.
Natürlich, also das ist natürlich klar. Also vielleicht hier auch kleines Feedback während der Aufnahme. Also ich finde halt auch euer neues Format mit den kurzen Folgen, das finde ich richtig gut. Das kann man wunderbar easy nebenbei weghören. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich noch nicht über das Kontaktformular eingereicht, deswegen mache ich es einfach hier auf Tonform.
Es gibt auch kein Kontaktformular mehr.
Ich habe schon gehört, ihr habt das jetzt wegrationalisiert. Aber ist ja klar, ich meine, wenn nur ich das benutze.
Nein, das war nicht der Grund. Der Grund war, dass Netlify das quasi einem geschenkt hat, die Funktionalität.
Ja.
Und wir gesagt haben, okay, es wird jetzt erstmal nicht so viel benutzt, das stimmt schon. Aber wir können dann auch einfach darauf verzichten und das macht die Migration einfacher.
Ja.
Und naja, man hat unsere E-Mail-Adresse da, man findet uns bei Mastodon und.
Ja, eben. Also klar, es gibt so viele Kommunikationswege. Ich habe ja auch bei der Blog-Migration meine Kommentarfunktion wegrationalisiert, weil warum? Du machst dich abhängig von so vielen Komponenten und ja, der Nutzen ist geringer als der Aufwand. Von daher kann ich absolut nachempfinden.
Ja, aber ansonsten, wir erwarten trotzdem noch regelmäßig E-Mails von dir.
Damit. Die kriegt ihr jederzeit. Macht euch keine Gedanken.
Sehr schön. Ja, dann hast du noch zur Foscon was mitgebracht.
Genau, mediaccc.de, also da der Mirror, wo das C3VOG die Videos immer hochlädt, das ist alles schon online, da kann man mal reingucken. Da ist meine Watchlist auch sehr, sehr lang. Guck da gerne mal rein. Und ich habe angefangen im Urlaub auch mal wieder ein Buch zu lesen. Das Meistens komme ich da nur im Urlaub zu. Und ich habe mich mal entschieden, nachdem ich die Filme gesehen habe und da sehr viel Freude dran hatte, Dune von Frank Herbert zu lesen. Hast du das schon mal gelesen? Ihr seid doch auch sehr umtriebig in Nischenthemen.
Ich habe das Buch, ich habe es aber nur ganz am Anfang gelesen und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwas kam dazwischen, das hat dann das Lesen unterbrochen und ich würde jetzt nochmal neu anfangen. Also ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich es gelesen habe. Ich kenne auch nur die Filme, ja.
Ist natürlich auch keine leichte Kost, muss man sagen. Ne? Also es gibt ja jetzt verschiedene Editionen auch noch. Also da kann man sich, glaube ich, auch nochmal reinhören, welche Auflage jetzt die beste ist. Aber es ist halt schon, man muss sich erstmal reinlesen. Es ist auch viel noch mal mit Nachblättern. Was bedeuten denn jetzt die Begrifflichkeiten aus dem Lore? Es gibt auch ein altes MS-DOS-Spiel von 92 oder 94, da habe ich auch mal reingespielt. So ein Adventure kombiniert mit Echtzeitstrategie, das ist irgendwie echt wild. Und hat sogar Sprachausgabe.
Boah, krass.
Ja, das ist für das Jahr ganz schön verrückt, muss man sagen. Und echt eine Leistung, die man anerkennen muss. Aber es ist natürlich auch vom Bedienkomfort nicht so wie heutige Spiele. Aber ich glaube, ich versuche da noch mal mehr reinzukommen. Aber bisher gefällt es mir ganz gut. Also sowohl das Buch und auch das Spiel. Und wenn man die Filme mag, ja, warum nicht? Also bin so ein Freund davon, wenn mich Filme begeistern, dann will ich auch mehr über den Lore links und rechts herum erfahren.
Ja. Definitiv. Und wem sagst du das? Ich bin ja Trekkie und
wollte gerade sagen, ja? Du hast, glaube ich, die größte Sammlung von den Büchern oder Comics.
Ja, Comics habe ich auch. Runde da gerade. Kein Star Trek, aber wenn du jetzt hier, das siehst du nicht, aber da hinten, da ist schon einiges. Und hier noch ein paar Kisten bei Sandra. Da bin ich. Da kann ich nichts sagen. Aber es auch lesen, ist auch sehr schön, ist auch ein Medium, kann ich auch immer nur jedem wärmstens empfehlen. Da gibt es nämlich auch so eine Vielfalt an spannenden Dingen. Es ist nicht einfach nur Batman oder Superman, was mich zu meinem Konsum führt. Weil ich hatte letzte Woche einmal abends Zeit und habe mir nochmal von 1978 den, ich glaube, ersten Superman-Film angeguckt. Kann sein, dass es vorher irgendwie noch was in Schwarz-Weiß gab. Christopher Reeve. Und das ist natürlich, den Disclaimer muss ich natürlich bringen, wie immer ein Film, den man in seiner Zeit sehen muss. Das würde man heute so nicht mehr machen. Was ich aber faszinierend finde, ist, wie anders erzählt wurde. Wie viel Zeit sich gelassen wurde, um in Szenen zu sein. Ne? Auch nicht alles schnelle Schnitte, sondern da sind Pausen da drin. Da passiert viel mehr, um diesen Charakteren so ein bisschen Tiefe zu geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, falls meine Kinder das irgendwann mal angucken wollen, dass sie sagen, oh Gott, wie soll ich denn das aushalten? Ja, ich bin, keine Ahnung, 30 Sekunden TikTok gewohnt oder was dann immer ist. wie viele Stunden soll ich da jetzt drauf gucken? Aber ich finde es wirklich gut. Und der ist auch, ich finde, sympathisch gemacht. Wie gesagt, alles im Kontext seiner Zeit betrachten. Aber ich war auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Besser gefallen mir natürlich gerade der erste Batman-Film, der aus den 80ern war, mit Michael Keaton. Das ist nochmal eine ganz eigene Kategorie, der aber auch auf jeden Fall im Kontext seiner Zeit betrachtet werden muss, gerade was das Frauenbild angeht. Aber ich denke, man kann auch mal diese Filme gucken und auch genießen. Und es war mir auch zum Beispiel um Ostern rum, gucke ich sehr gerne den Ben-Hur, den Original.
Und okay. Ich glaube,
der gibt drei
nie gesehen Stunden. Tatsächlich.
Oh, ey, also das ist wirklich, da brauchst du viel Zeit. Ich habe so eine Blu-ray-Fassung davon, da wird davor noch eine Ouvertüre gespielt. Ja, wow. Dann kommt die Handlung und das ist so ausgiebig und so lang erzählt. Ne? Das ist ein ganz eigener Charakter, das muss auch nicht jedem gefallen. Ich bin ja auch überzeugt davon, wenn man in 10, 20 Jahren den Herrn der Ringe rausholt, werden auch Leute sagen, oh Gott, wie wurde das erzählt? Das ist ja ewig lang, ja? Gut, 4 Stunden sind vielleicht auch pro Film eine Ausnummer. Aber die Filme haben was und ich mag gerade dieses Geschichten erzählen, wie Szenen aufgebaut sind. Und dann kann ich auch über schlechte Effekte und alles nach weggucken. Das hat eine eigene Stimmung und wenn man so einen schönen Abend sich machen will, kann das auch mal Spaß machen, finde ich, ja.
Geht mir auch so. Also ich habe mir zu Weihnachten die Blu-ray-Box von Twin Peaks gewünscht. Die stand schon lange auf der Liste.
Ja.
Und das ist ja so neben Akte X so eine der 90er-Jahre-Serien. Und das ist halt auch einfach, du hast so lange Schnitte, lange Dialoge, so Close-ups, wie reagiert die Person jetzt da drauf? Charaktere werden aufgebaut. Das vermisse ich echt, muss ich zugeben, bei vielen neuen Filmen und Serien. Also ich verstehe total, was du daran feierst.
Ja, ich habe jetzt, ich werde das Video nicht finden, deshalb ist es vielleicht doof, darüber zu reden, aber ich habe ein Video gesehen, da ging es darum, wie Edgar Wright, den kennst du vielleicht von Hot Fuzz zum Beispiel oder Shaun of Dead heißt das, glaube ich, der oder Ant-Man hat er zumindest mitproduziert, Baby Driver hat er auch gemacht, das ist nochmal ein
Ah,
etwas
okay.
modernerer. Und da wurde beschrieben, wie unterschiedlich das jetzt inzwischen ist, wie Filme gemacht werden. Und zwar haben die das am Beispiel gezeigt von so Comedy-Filmen, ja. Und die haben gesagt, Comedy-Filme heutzutage, Close-ups, Schnitt, immer wieder ein Close-up und die Leute sprechen miteinander. Es passiert nichts. Es passiert nichts im Hintergrund, wenn du jetzt zum Beispiel mal an Nackte Kanone denkst, wo sehr viel im Hintergrund passiert. Das würde nicht mehr gemacht werden, weil sie wissen, dass die Zuschauer gar nicht mehr so aufpassen.
Boah,
Ja.
bitter.
Sondern dann einfach nur Dialoge und Situationen schaffen. Und was ich richtig krass dabei fand, weil man hat so oft gesehen, dann haben sie das klassische Beispiel gezeigt. Der Charakter muss von Stadt A nach Stadt B. Was wird gezeigt? Der Charakter wird im Auto gezeigt, dann gibt es einen Drohnenflug über diese Stadt und dann sieht man nochmal die
Ja.
Skyline und dann parkt das Auto irgendwo. Und dann gibt es von Hot Fuzz, großartiger Film, wie ich finde, das Gegenbeispiel, wo der Hauptdarsteller immer wieder in kurzen Schnitten in Szenen gezeigt wird, die aber noch mehr erzählen. Zum Beispiel, je weiter er kommt, desto schwächer wird das Handysignal. Ja, oder wie immer wieder Interaktionen im Hintergrund auch da passieren, ne, die irgendwo was erzählen, was mit dem Film zu tun haben oder mit der Geschichte zu tun haben. Also wo diese Momente nicht einfach nur genutzt werden, um zu sagen, ja, jetzt hast du mal 20 Sekunden Pause, weil ich muss dir ja zeigen, wir sind jetzt in einer anderen Stadt, sondern das ist eine Szene, die hat einen Mehrwert. Die unterhält dich, ja, und durch den Schnitt und das Ungewöhnliche ziehst du was raus. Und das macht dann manchmal vielleicht die Filmemacher aus, die sich auch sowas trauen, das zu machen. Ne? Also, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend und dann macht es auch ganz anders Spaß, manchmal Filme zu gucken.
Ja, also ich finde halt auch der künstlerische Aspekt, der ist halt auch, kommt immer kürzer bei aktuellen Produktionen. Da gibt es wirklich wenige Ausnahmen. Also klar, die ganzen Tarantino-Streifen, aber da gab es jetzt ja auch nicht so viel neue in den letzten Jahren. Aber ich finde zum Beispiel die ganzen Villeneuve-Filme und zum Beispiel halt eben die Dune-Filme, die bisher erschienen sind, die haben halt so einen hohen künstlerischen Anspruch, wo es wirklich lohnenswert ist, die ein zweites und ein drittes Mal zu sehen. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das häufiger gemacht wird.
Ist ja auch manchmal erzählerisch. Also wie viele Filme hast du noch, wo du nach dem Gucken sagst, ich muss den jetzt nochmal sehen, ne? Weil ich
Ja.
jetzt erst überhaupt den Anfang verstehen kann, ne? Das ist
Ja.
ganz selten der Fall, dass du da wirklich Mehrwert hast. Es ist dann halt eher so wieder Fast Food für den Geist. Und das hat
Ja,
ja auch seine
stimmt.
Berechtigung, ne? Also manchmal will ich auch einfach nur Action sehen und ich muss keinen tieferen Spaß im Hintergrund sehen. Ich will einfach sehen, wie der Arnie jetzt mit der Knarre den Bösewichten was gibt. Das ist dann was anderes, ne?
Ja.
Aber ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es halt auch wirklich sehr schöne Filme, die ja trotzdem unterhaltsam sind.
Absolut. Schönes Wort zum Sonntag.
Ja, und zum Abschluss würde ich auch sagen, oder? Christian, es war mir eine Freude, dass du diese kleine Urlaubsüberbrückung mit mir hier gemacht hast.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. War mir auch eine helle Freude. Gerne wieder.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, Sandra, dir hat es auch gefallen. Und du hast gut aufgepasst, wird nächste Folge abgefragt.
Wann wurde das Einwahl-Internet abgeschaltet, Sandra? Du hast 3 Sekunden.
Ja, genau. Ja, sehr schön, dass du da warst. Wie immer, der Standards kennen alle. Supporten könnt ihr uns gerne kontaktieren, könnt ihr uns gerne Kontaktdaten von dir oder zum Mastodon schreiben wir auch in die Shownotes rein, wenn dir da noch jemand schreiben oder folgen möchte, was ich sehr empfehlen kann. Und darüber findet ihr den Urlaub im User Space, das ThinkPad Museum und die Faxinformatiker war das, ne? Ja.
Genau.
Auf jeden Fall auch. Ja. Dann nochmal vielen lieben Dank und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine tolle Woche und noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal in so 2, 3 Wochen, würde ich sagen. Tschüss, tschüss.
Ciao.